Wir werden am nächsten Sonntag, das ist der 27. März, Werner Nachtigall hier haben. Und viele freuen sich darauf. Er ist der Initiator von Summer to Go und Oster to Go und Kirche to Go und alles Mögliche to Go. In Darmstadt haben wir als Darmstädter Gemeinden, mehrere Gemeinden, ja, das Summer to Go vor 2 Jahren hier gehabt. Und von daher, wir laden ganz herzlich ein, an diesem Gottesdienst mit Werner teilzunehmen. Dann darüber hinaus einfach auch anmelden für das Seminar mit den Toblers im Mai. Das ist Elternbildung und Kindererziehung. Da ist eine begrenzte Teilnahme. Von daher ist es wichtig, dass man sich also rechtzeitig entweder hier anmeldet mit dem Anmeldeflyer oder auch online. Am liebsten ist uns die Online-Anmeldung, weil das uns am wenigsten Arbeit macht. Zwischendurch am 10. April kommt Charles Morris aus den USA nochmal zu uns. Und ich glaube, das wird auch ein besonderer Gottesdienst sein, ein herausragender Gottesdienst sein, so einfach dabei sein mit dem im Gottesdienst mit Charles Morris. Gut. Halleluja, Vater, wir preisen dich, geben dir alle Ehre. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Wenn wir so in die Presse schauen, sowohl die christliche Presse, die News, die Meldungen, als auch in die Meldungen der normalen säkularen Gesellschaft, dann sehen wir schon ganz interessante Artikel in den letzten Tagen, seit diesem Erdbeben und dem Tsunami und der bedrohlichen, wie man jetzt gerade heute sagte, dass die Gefahr etwas eingegrenzt, eingeschränkt worden ist. Atomare Bedrohung, also erst Erdbeben 9,0, größte Erdbeben, das Japan je erlebt hat, vielleicht auch so weit die Welt, ich weiß es nicht. Dann eben der Tsunami, der über die ganzen Küstenregionen hinwegrollte, und dann die atomare Bedrohung. Wenn du dann in die Zeitungen schaust, dann liest du zum Beispiel in Bild am Sonntag, fordert auf, betet für Japan. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sagt, die Japaner machen dramatische Stunden durch und beten. Frage ist natürlich noch, zu wem betet man? Das ist ja noch die andere Sache. Schauen wir uns nachher auch nochmal an. Die Sächsische Zeitung sagt, der Tag, an dem die Welt ins Wanken kam. Die Welt am Sonntag schrieb, es herrscht Endzeitstimmung. Die Märkische Allgemeine schrieb, Nippons Apokalypse. Eine andere Zeitung schrieb, Atomapokalypse. Also wir sehen, das Wort Apokalypse ist in aller Mund. Und auf einmal kommen Dinge wie, was Welt am Sonntag schrieb, es herrscht Endzeitstimmung. Und das ist sicherlich auch so zu sehen und so zu bewerten, weil viele Menschen sind in Angst und sind in Ratlosigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr heute schon Nachrichten geschaut habt. In Japan, man hat jetzt nach all diesen Tagen der Katastrophe, hat man eine etwas über 80 Jahre alte Frau lebend geborgen mit ihrem 16-jährigen Enkel. Man hat sie in den Trümmern geborgen, und zwar waren sie in Trümmern verschüttet, und dort in diesen Trümmern war ein Kühlschrank, und in diesem Kühlschrank, da haben sie sich dann in diesen Trümmern unter der Verschüttung ernährt mit Joghurt und das, was eben im Kühlschrank war, aber sie haben es überlebt. Was auch immer wieder zeigt, solange du atmest, gib die Hoffnung nie auf. Gib niemals auf. Vor allem wir, die wir Christus kennen, wir müssen sagen, wo jeder sagt, es gibt keinen Ausweg. Da hat jemand, der Wolfgang Blissenbach, ein Sänger, Bariton, hat mal gesungen, Gott hat Wege in der Wüste, wissen wir nicht aus noch ein, für Gott ist nichts zu schwer. Er hat immer noch Lösungen und Antworten. Wir müssen sehen, und das hoffe ich, dass du das am Schluss meiner Ausführungen heute Abend auch so verstehst und in dein Herz hineinpflanzen kannst. Wir haben unseren Anker woanders gesetzt. Unser Anker ist nicht in dieser natürlichen Welt verankert und gesetzt, sondern unser Anker ist woanders. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit hineinschauen und ich sagte Themen wie Apokalypse, Chaos, oder lesen wir im Gastkommentar von IDEA Zeitschrift Nummer 11 vom 16. März, da schreibt Ulrich Pazani, Politiker, Wirtschaftsleute, Wissenschaftler und Techniker haben uns lange vorgemacht, wir oder sie hätten alles im Griff, nur ruhig. Jetzt sehen wir, sie und auch wir haben gar nichts im Griff. Wir haben nichts im Griff. Und das ist eine Tatsache, wir haben es nicht im Griff. Der Mensch meint, er hat es im Griff, aber wir haben es nicht im Griff. Wenn wir in die Bibel schauen, gleich die ersten Verse der Bibel, da wird uns gezeigt, dass es eine Katastrophe gab, eine weltweite Katastrophe, die in einem totalen Chaos und Desaster und in einer Unbewohnbarkeit der Erde mündete. In 1. Mose 1, Vers 1 und 2, die beiden ersten Versen der Bibel, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann lesen wir in Jesaja, Jeremia, dass Gott die Erde bewohnbar geschaffen hatte. Er schuf sie, dass Menschen drauf wohnen konnten. Er schuf sie nicht Tohu Wabohu. Er schuf sie nicht als Chaos, sondern als er sie schuf, dann war sie sofort perfekt bewohnbar. Aber wenn wir 1. Mose schauen, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und dann heißt es, und die Erde war wüst und leer. Wörtlich vom hebräischen Grundtext heißt es nicht war wüst und leer, sondern und die Erde wurde wüst und leer. Das griechische wüst und das hebräische wüst und leer ist tohu wabohu. Die Erde wurde tohu wabohu. Und ich habe ja vor ein paar Jahren schon mal Ausführungen darüber gemacht aus den Schriftstellen Hesekiel, Jesaja, Jeremia und anderen und gezeigt, dass Gott, und die Schriften es auch sagen, im Anfang hatte Gott die Welt nicht tohu wabohu geschaffen, sondern es steht ausdrücklich in den Schriften der Propheten, er schuf sie bewohnbar. Er schuf sie, dass Menschen auf ihr Leben und Wohnen sich ernähren können und ein glückliches Leben führen können. Aber, um es mal abzukürzen, die Erde wurde tohu wabohu und Finsternis war über der Tiefe. Die Erde geriet in Chaos. Ich habe euch gezeigt in anderen Ausführungen, dass als Satan sich gegen Gott erhob und sagte, ich will mich auf den Götterberg setzen, ich werde Gott stürzen, ich werde Gott sein und Gott wird gestürzt werden. So zeigt es uns die Bibel in den Propheten, eindeutig, klar, unumstößlich. Und dann hat Gott, Satan, der als Behüter und Beschützer der Erde war und der oberste Lobpreisengel des Universums war, in der Bibel steht, er war der schönste Cherubim, der schönste Cherub des ganzen Universums. Der schönste Engel Gottes. Und dieser Satan rebellierte gegen Gott. Und dann heißt es, dass Gott ihn auf die Erde schmiss, runterwarf. Und in dem Moment, von einer Sekunde zur anderen, war Eiszeit. Da findet man heute die Ausgrabung, oder hat man gefunden in der Vergangenheit, im sibirischen Eis, die Riesenmammuts. Man hat sich gefragt, wie konnte das passieren, Mammuts, während des Grasens, sie haben noch frisches Gras im Maul. Und mit diesem frischen Gras im Maul wurden sie schockgefroren. Schockgefroren. Das war in den Zeitungen, das steht nicht in der Bibel, das stand in den Zeitungen. Schockgefroren. Und das geschah an dem Tag, als Satan auf die Erde gestürzt wurde. Und dann sagt Gott, und dann nahm ich mein Licht zurück und alle Lebensenergie zurück, alle Lebenskraft zurück und die Erde erstarrte in einem Schockzustand. In dem einen Teil war alles mit Wasser überflutet, in dem anderen Teil der Erde, da waren eben diese Schockgefrierungen der Mammuts und anderer Dinge. Die Erde ist nun mal eben nicht erst ein paar tausend Jahre alt. Unsere Erde ist nun mal schon ganz einfach ein paar Milliarden Jahre alt. Und Lange Zeit schwebte der Geist Gottes über diesem Wasser, über diesem Chaos. Bis dann Gott vor ein paar tausend Jahren mit Adam und Eva diese Erde regenerierte, wiederherstellte. Auf alten Karten, die ich habe, da siehst du oben im nördlichen Irak, im Bereich der Türkei hinein, da steht auf alten Karten, die ich besitze, steht noch drin geschrieben Eden, der Garten Eden. Den gab es dort in diesem Bereich. Und dann geschah wieder dieses Unvorstellbare, dass Menschen auf dieser neu hergestellten Erde mit Adam und Eva und ihren Nachkommen, dass diese Menschen wieder sich gegen Gott erhoben. Einmal war es Satan, der am Anfang sich erhob, dann mit Adam und Eva sie verführte. Und dann schauen wir in 1. Mose 6, Vers 10 fortfolgende rein. Und da heißt es in 1. Mose 6, Vers 10 bis 14, und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben. Nach kurzer Zeit, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat von den Menschen. Und siehe, ich werde sie verderben zusammen mit der Erde. Mach dir eine Arche aus Gopherholz, mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpischen. So, die Erde war wiederhergestellt mit Adam und Eva. Und dann über die Jahrhunderte haben die Menschen sich aufgelehnt gegen Gott. Wir wissen, Adam, ich glaube, er wurde fast 1000 Jahre alt. Und Adam lebte fast so lange bis zur Sintflut. Wenn du das mal auf der Karte anschaust, also auf der Linie anschaust. Er lebte bis kurz vor der Sintflut. So, es war viel mündliche Überlieferung. Er konnte über die Jahrhunderte seinen Nachkommen erklären, ich habe damals mit Eva im Garten Eden gelebt. Wir lebten in einem perfekten und guten Zustand. Wir hatten Gemeinschaft mit Gott. Wir hatten Frieden und es war eine wunderbare, schöne Beziehung. Bis Eva und ich Gott den Rücken kehrten und Satan die Herrschaft über diese Erde übertrugen. Adam konnte das seinen Nachkommen erzählen, live berichten, was dort geschehen war und in welchem Chaos sie waren. Und hier sehen wir in 1. Mose 6, dass die Bosheit der Menschen wieder so groß wird. Und Gott sagt, ich werde sie verderben. Wir wissen, wie das alles endete, in der Sintflut. Noah baute die Arche, wenn ihr in die Bibel schaut, sie hatte ein paar Geschosse. Und du musst dir vorstellen, bis dahin hat es auf der Erde nie geregnet. Bis zur Sintflut gab es auf der Erde keinen Regen. Denn als Gott am Anfang, bevor Adam und Eva dann auf die Welt kamen oder nach der Wiederherstellung, da meine ich jetzt dieser zweite Anfang, als Gott Adam und Eva auf die Erde oder bevor er sie setzte, da sagte, die Erde war im Wasser und der Geist Gottes brütete über diesem Wasser, über diesem Wasserchaos. Und dann hat Gott eine Scheidung gemacht und er sagte und Gott befahl, eine ganze Schicht oder eine ganze Menge des Wassers gehe nach oben und bilde jetzt einen Kreis, einen Ballon, wenn du willst. Oder sagen wir mal so, die Erde war umschlossen von einem Wasserring, von einem Wasserpotenzial, so wie ein Baby in der Gebärmutter, von der Gebärmutter seiner Mutter umschlossen ist. Und so war die ganze Erde umschlossen mit diesem Wasserball. Von daher ist es auch gar nicht so erstaunlich zu wissen, dass die Leute damals 600.000 Jahre, 900 Jahre und so weiter alt wurden. Sie waren nicht unter dieser direkten Sonneneinstrahlung und dem, wie wir es heute sind. So, damals also hat Gott gesagt, das eine Wasser gehe nach oben, das andere Wasser sammle sich in den Tiefen. Und dann lesen wir, wie Gott die Erde mit Feuchtigkeit benetzte. Es steht niemals geschrieben, dass es regnete, sondern es heißt, aus den Quellen der Tiefe und von dem Wasserdampf, der durch diesen Ring vom Wasser um die Erde herum war, wurde die Erde ständig wie in einem Treibhaus gehalten. Und es wucherte und wucherte und wucherte und wucherte. Es wuchs. So steht es in unserer Bibel. So, Gott hat das also so gemacht. Und dieser Mensch, der jetzt in diesem Paradies, sage ich mal, lebte, dieser Mensch, er ging her und er lebte wieder in seiner Gottlosigkeit. Das ist das Gleiche, wie wir heute es erleben. Menschen, die um die Gesetze Gottes, um das Wort Gottes wissen, aber die in Unmoral, in Unzucht und einem Leben des Ehebruchs, des Verrats, der Lüge und des Diebstahls leben. Eine korrupte Gesellschaft, die sich damals entwickelte, und in dieser Zeit leben wir. Diese Gesellschaft ist nicht weniger korrupt als die damalige. Homosexualität wurde in der damaligen Gesellschaft als normal bezeichnet. Und für alle, die sich dagegen irgendwie äußerten, die wurden als extrem und als fanatisch oder weltfremd oder eben als intolerant bezeichnet, wie auch immer. Wir leben heute in einer Gesellschaft. In dieser Gesellschaft wird Homosexualität, Perversität als Normalität hingezeichnet. Wir haben homosexuelle Politiker, die unser Land vertreten und die unser Land wirklich nicht gut vertreten, sondern die durch ihren Lebensstil und ihre Lebensentscheidungen, Lebensart Schande über unser Land bringen. Aber dass wir als Bevölkerung diese Politiker wählen, zeigt nur, dass wir in unserem Denken und unserer Moral ebenso verdorben sind wie sie. Wir haben das Pfarrerkirchendienstgesetz, und in diesem Pfarrerkirchendienstgesetz ist jetzt offiziell, homosexuelle Pfarrer können in den Kirchen zusammenleben, lesbische Pfarrerinnen können zusammenleben, und die Kirche inklusiv der Kirchenführung Schneider und all die der EKD, der Kirchenführer Schneider, alle bekunden, wie schon früher vor Jahren, wenn du meine Predigt anhörst vom Januar 2005, da habe ich gesagt, und dann wird das Ende kommen. Das war meine Predigt aufgrund des Tsunamis, den wir damals erlebten im Indonesien und diesem ganzen Bereich. Und damals war Dr. Steinacker in Darmstadt einer der Vorreiter, der sagte, das, was die Bibel sagt über Homosexualität und so, das muss man heute nicht mehr so sehen. Das war damals, und er hat erklärt, dass die Bibel überhaupt nicht darüber spricht. Und ich sagte damals, was für eine Bibel mag dieser Mann wohl haben. Und in unserer Gesellschaft ist es nicht anders. Die Kirche, und ich muss es sagen, unsere Kirche, die verabschiedet, dass Homosexualität normal ist. Und du liest, ich kriege jede Woche die Newsletters, und da steht dann drin, wie etwa, Gott lehnt Homosexualität nicht ab. Das schreiben die Pfarrerinnen und die Pfarrer und die Bischöfe. Sie schreiben, Gott lehnt das nicht ab. Das ist normal. Dieses Verbot der Homosexualität oder diese Einstellung zur Homosexualität, sie galt für damalige alte biblische Zeiten. Bei uns hat Gott das geändert, so schreiben sie. Bei uns hat Gott das geändert, weil Gott sagt, wer in Liebe zusammenwohnt, egal welchen Geschlechts, der ist ihm angenehm. Das schreiben sie, und sie verdummen so das Kirchenvolk. Eine gottlose Gesellschaft, die reif ist für das Gericht. Die reif ist für das Gericht. Und da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und wir wissen, sie haben gelächelt, als der Noah seine Arche baute, auf Gottes Geheiß. Sie lächeln auch heute, wenn wir sagen, das Ende wird kommen und Jesus Christus wird wiederkommen und Gott wird die Welt richten. Sie lächeln auch heute. Und wir sind dann die ewig Gestrigen. Nur, was sie vergessen, wir sind die ewigen Zukünftigen. Das sind wir. Sie sind die ewig Gestrigen. Denn sie leben in der Unmoral und im Dreck der Vergangenheit. Und wir haben gesagt, wir steigen dort aus. Wir gehen in die rettende Arche, Jesus Christus. Wir folgen unserem Herrn Jesus Christus. Lasst euch nicht die Augen verwischen von diesen ganzen Meinungen, die da sind, sondern die Schrift ändert sich nicht. Jesus sagt, er wird Himmel und Erde vergehen, bevor eines meiner Aussprüche, meiner Worte vergehen wird. Und damals, Noah hat die Arche gebaut. Was mögen sie gelächelt haben, als er die Jahre dort baute? Und sie haben gesagt, oh, was ein Spinner. Und was sagt heute bis in evangelikale Bereiche hinein, wo man sagt, es wird keine Wiederkunft Jesu geben? Hören wir auf zu träumen. Und das ist auch nicht neu, weil die Bibel sagt, am Ende der Zeit werden sie sagen, der kommt ja gar nicht mehr. Aber wir wissen, er kommt, wie wir es schon im Abendmahl bezeugen, dass wir dieses Abendmahl feiern, bis er wiederkommt. So lange. Und er wird wiederkommen. Er wird wieder erscheinen. So, Noah hatte gebaut, sie haben ihn belächelt. Und ich hatte ja vor einiger Zeit darüber gesprochen, im Archiv gibt es diese Predigten, Gott ist immer vor dir da. Da kannst du es nochmal anschauen. Gott war in der Arche, er rief den Noah rein, nachdem das ganze Schiff beladen war mit all diesen Tieren. Paarweise, wie sie reingekommen sind. Du musst dir mal vorstellen, welch ein Act, welch eine Verblendung auch der Gesellschaft. Du siehst, paarweise gehen Hunderte und aber Hunderte von Paaren von Tieren gehen in die Arche. Und dieser Mann, bei aller Lästerung, bei allem Spott, er lässt sich davon nicht beeindrucken. Er weiß nur eins, ich muss die Tiere in die Arche bringen, weil mein Gott gesagt hat, dass die Erde in einer Flut untergehen wird. Und er tut es unter Spott, unter Belächeln, unter Verachtung. Aber er tut es. Er füllt dieses Schiff mit den Tieren. Und dann, an einem Tag, als das letzte Paar Tiere drin ist, dann kommt Gott, und ich habe es gestern Abend nochmal nachgelesen, da steht, und dann kam Gott, und dann machte er die Tür zu. Und dann war es zu spät. Bis zu diesem Punkt konnten nicht nur die Tiere und Noah und seine Angehörigen in die Arche gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte jeder, der sagt, ich glaube dem Noah, ich glaube, dass das Ende kommt. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte jeder sagen können, ich gehe in die Arche. Aber sie haben gelästert, sie haben gespottet. Und dann sagt die Bibel, Jesus sagt, die Arche ging, die Tür wurde verschlossen von Gott. So steht es in Mose. Und Gott verschloss diese Tür. Und dann sagt die Bibel, weil die Leute haben gesagt, geregnet hat es ja bisher noch nie. So ein Witz, Regen soll kommen. Und dann heißt es, lies es nach. Da heißt es, die Schleusen des Himmels stürzten wieder auf die Erde herab. Dieser schützende Wall von Wasser um die Erde, er stürzte zurück auf die Erde. Und dann heißt es, und die Quellen der Tiefen, sie brachen auf. Und diese Quellen der Tiefe, sie überfluteten die ganze Erde. Und alles Leben auf dieser Erde kam zum Tod. Es war das Gericht über eine gottlose, über eine gefallene, gottverachtende, gottmissachtende und die Gläubigen missachtende Gesellschaft. Eine Gesellschaft der Homosexualität, der Sodomie und allen Schmutzes. Und Jesus hat es so gesagt, sie haben gefeiert. Und es ist, Jesus sagt, nichts gegen Feiern. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, er feierte. Er war auf vielen Festen, auf vielen Hochzeiten, in vielen Zusammenkünften, wo Menschen interessiert an dem Glauben waren. Da war Jesus zu finden und er diente den Menschen. Und er aß mit ihnen, er trank mit ihnen und er feierte mit ihnen. Aber hier geht es um dieses gottlose Verhalten. Es gibt keinen Gott, nach mir die Sintflut. Und es wird tatsächlich wieder ein Nachher geben. So, Jesus sagt, wie es in den Tagen Noahs war. Wir können uns das ja nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe es da. Genau, Matthäus 24, 35. Fortfolgende, bis 40. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Matthäus 24, und jetzt 36. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, und das hat unser Erlöser Jesus Christus erklärt und deklariert, festgestellt, er, der die Vergangenheit kennt, die Gegenwart kennt und auch die Zukunft kennt. Aber wie es in den Tagen, wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft oder Wiederkunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen, also bei Noah vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und verheirateten sich bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Menschen, des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird angenommen werden und einer wird verlassen werden. Dann werden zwei Frauen sein, also auf dem Feld, das heißt zwei Leute, zwei Landwirte auf dem Acker sein und der eine ist Christ, der wird angenommen, der andere wird zurückbleiben. Dann werden zwei Frauen am Mühlstein mahlen oder in der Fabrik arbeiten, in der Firma arbeiten oder im Büro, wo immer es ist. Und eine wird weggenommen und die andere wird gelassen, zurückgelassen werden. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Also, Jesus sagt, bevor er wiederkommt oder wenn er wiederkommt, dann wird es eine Zeit sein, in der die Menschen so leben, wie sie zur Zeit Noahs lebten. Also sie lebten ausschweifend in jeder Hinsicht, in Homosexualität, Lesbentum, in Sodomie, heiraten, scheiden, trennen, saufen, fluchen. Es gibt keinen Gott. Menschen, die an Gott glauben, werden belächelt wie Noah, wie es auch in unserer Zeit geschieht. Menschen, die an Christus glauben, sie werden durch unsere Presse gezogen, als wären sie Übeltäter. Dabei sind sie diejenigen, die eigentlich die Moral und das Licht oder Salz in dieser Welt bilden und Moral und Recht aufrechterhalten in unserer Gesellschaft. So war es gewesen zur Zeit Noahs und Jesus sagt, wie es zu Zeiten Noahs war, so wird es sein, bevor ich wiederkomme. Die Menschen werden wieder so gottlos leben. Wir wissen bei Sodom und Gomorra, dass der normale Mensch nicht mehr leben konnte. Da bekam Lot Besuch von diesen Engeln, die ihm klar machten, ihr müsst die Stadt verlassen, denn diese Stadt wird gerichtet werden. Sodom wird gerichtet werden. Und als diese Engel, die dort kamen, im Haus beim Lot waren, dann kamen auf einmal die Leute, heißt es, von Sodom. Und sie kamen, sie umringten das Haus von Lot und haben gesagt, gebt uns diese Männer raus, die bei euch zu Besuch sind. Denn wir wollen mit ihnen Sex. Die Gesellschaft um Sodom war so pervers, dass der normale Mensch nicht mehr leben konnte. Und Lot sagt, ich gebe meine Gäste nicht raus. Dann haben sie die Eingangstüren bestürmt. Dann wollten sie mit Gewalt diese Männer, diese Engel, diese Boten Gottes rausholen, um sich sexuell an ihnen zu vergehen. Und dann schlugen die Engel alle, die im Haus des Lot waren, alle um das Haus herum mit Blindheit. Und sie fanden keine Tür mehr, kein Fenster mehr und dann zogen sie schließlich ab. Aber am nächsten Tag wurde Sodom gerichtet wegen seiner Gottlosigkeit. Auch das, meine lieben Brüder und Schwestern, meine lieben Freunde, die im Internet zuhört, auch das steht unserer Gesellschaft bevor. Und das, was wir zurzeit erleben, in Japan oder anderswo in dieser Welt, das, was wir erleben, das sind Peanuts. Du musst dir das vorstellen, das, was wir erleben zurzeit und die Menschen schon in Ratlosigkeit geraten, das ist ungefähr so, stell dir vor, eine riesen Mineralwasserfabrik, gefüllt mit Millionen von Kubiklitern von frischem Mineralwasser. Das, was wir zurzeit in Japan erleben, das ist nicht mal eine Flasche dieses Mineralwassers. Denn was auf diese Erde zukommt, ist wesentlich massiver, ist wesentlich gravierender, es ist wesentlich stärker. Und wir werden uns das noch zusammen heute Abend anschauen. Und wir müssen aufwachen, denn Jesus sagt immer wieder, wacht auf, Leute, wacht auf, Leute, wacht auf, Leute. Wenn wir dann reinschauen, gehen wir mal in Lukas 21, 25. Jesus sagt, bevor er wiederkommt, ich nehme nur Verse raus, es würde zu viel Zeit brauchen. Detaillierter habe ich das ausgeführt, auch in Bezug auf die Siegel und auf Gerichte. Detaillierter habe ich das ausgeführt in meiner ersten Predigt im Januar 2005 und dann wird das Ende kommen. Da habe ich auch die Beziehungen der Gerichte und so weiter zueinander versucht, etwas darzustellen, obwohl das auch sicherlich nur in Kurzform geschieht und ich ja immer noch versprochen habe, dass ich eine detailliertere Ausarbeitung des Allen machen werde. Und ich denke mal, die Zeit drängt, dass ich mich tatsächlich wohl da hinsetzen muss, um das mal auch so auszuarbeiten. Aber Lukas 21, da spricht er, bevor Jesus wiederkommt. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Also hier sehen wir ganz klar, wogendes Meer, Wellen, die auf die Erde zustürmen, Tsunamis. Aber wenn du das alles anschaust, dann stellst du fest, und sagt die Bibel, während die Menschen verschmachten vor Furcht, Vers 26, und Erwartung der Dinge, die dir über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Jesus hat gesagt, es wird geschehen. Diese Dinge, und wer die Predigt von 2050 anhört, der wird das sehen. Es steht geschrieben von Jesus und von Gott ganz klar propagiert. Es ist fest beschlossen. Es ist unausweichlich. Es wird geschehen. Es ist fest beschlossen. Fest beschlossen. Und da bin ich auch wieder bei unseren Gebeten. Wir beten und wir sind ernsthaft bemüht. Und ich muss sagen, ich empfinde tiefes Mitleid mit den Menschen, die in diesen Katastrophen und die in Not sind. So wie auch Gott tiefes Mitleid mit ihnen empfindet. Die Menschen, die dort in diesen Nöten sind. Aber wir sehen in all diesen Katastrophen, sie fragen nicht nach Gott. Sie tun keine Buße. Es setzt auch in Deutschland, bei uns in Überschwemmungen, die wir gehabt haben, und in Tschechien und anderen Ländern. Wir sehen, dass Katastrophen über uns hereingebrochen sind, hier in kleinerem Maße, hier natürlich in einem großen Ausmaß, großer Auswuchs von Katastrophe. Aber wir sehen, dass egal in welcher Größe die Katastrophen auch immer ausfallen, wir sehen eins und stellen eins ganz klar und sicher fest, der Mensch tut nicht Buße. Er kehrt nicht um, er lebt weiter. Und wir müssen auch hineinschauen, bis in unsere christlichen Gemeinschaften hinein. Auch wir als Christen, wir leben weiter den Status quo. Wir leben weiter in einem Zustand, als würde uns das nicht betreffen, als würde es kein Ende geben. Aber meine lieben Brüder und Schwestern, meine lieben Freunde, es wird ein Ende geben, weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, das Ende wird kommen. Die Frage ist, was beten wir? Und ich muss sagen, natürlich würden wir beten, Herr, stopp den Reaktor, dass es kein Reaktorunfall war, das weiß ich. Ich weiß aber die andere Seite, wenn es fest beschlossen ist, dann werden all meine Gebete nichts mehr ausrichten. Sie werden es nicht ausrichten. Ich sage damit, und das will ich nicht missverstanden werden, damit sage ich nicht, dass Gott nicht einen Stopp will. Aber wenn wir, und das seht ihr auch in meiner Predigt 2005, dann wird das Ende kommen. Die Siegel, wenn sie geöffnet werden, das sind ja keine Gerichte. In der Christenheit werden diese Öffnung der Siegel wird immer als Gericht Gottes bezeichnet. Aber wenn du es anschaust, wenn die Siegel geöffnet werden, das sind alles hausgemachte Katastrophen der Menschen. Hausgemachte Katastrophen der Menschen. Es hat mit Gott nichts zu tun. Es tun die Menschen. Und wir sehen es, Menschen, die andere manipulieren, Menschen, die um Profit willen Dinge erfinden, Seuchen erfinden und Menschen in Seuchen hineintreiben, wenn nur Hauptsache die Aktien stimmen und der Markt stimmt. Viele der Serien, die erfunden werden oder die man schafft, viele dieser Serien, erst schafft man die Krankheit, die es gar nicht gab, und dann schafft man das Serum und schadet der Menschheit. Aber das ist ein extra Kapitel für sich. Da haben sich weltliche Wissenschaftler mit befasst und sich darum gekümmert, um diesen Sachen. Weil es geht hier um eins. Du musst dir eins wissen, die ganze Pharma-Lobby und alles, was die überhaupt, auch diese ganzen Bereich von Psychiatrie und allem, das kann ja nur leben und überleben, solange es kranke und kaputte Menschen gibt. Und glaube mir, die Aktien müssen stimmen, der DAX muss stimmen, all diese Dinge müssen stimmen, der Markt muss stimmen. Und wenn es sein muss, wird man Katastrophen herbeiführen, damit der Markt stimmt. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Eine korrupte, gottlose, gottverachtende und auch menschenverachtende Gesellschaft. Und Jesus sagt, Es wird brausendes Meer, wogende Wellen werden kommen. Aber er sagt doch immer wieder, Leute, das ist erst der Beginn. Damit sage ich nicht, was da bis zum Ende kommt, dauert das endlos lange. Wir wissen es nicht. Jesus sagt, mein Vater weiß diese Dinge. Aber es gilt für uns als Menschen des Glaubens, auch in diesen Situationen, wenn andere Menschen in Katastrophen geraten, in Not geraten, wenn sie heimgesucht werden von Katastrophen, dann gilt es an uns, trotz alledem sozial zu helfen, beizustehen, zu trösten, zu stärken und zu beten, sie zu ermutigen und Hoffnung hineinzubringen in diese Situation, um viele noch aus, wenigstens in dieser Situation und aus dieser Situation herauszubringen, herauszubringen aus dieser Welt und hineinzubringen in das wunderbare Königreich Gottes. Ratlosigkeit wird sein. Wir schauen in die arabische Welt. Wir wissen, heute Morgen haben die französischen Jagdbomber nach Libyen geflogen. Sie haben gewisse Ziele zerstört. Wir wissen, Gaddafi hat erklärt, er hat jetzt all seine Waffenarsenale geöffnet und jeder seiner Anhänger soll sich bedienen. Und er sagt, dieser Krieg wird über Libyen hinausgehen und er wird auch über nach Europa gehen. Aber wir wissen, Gaddafi ist immer ein sehr vollmundiger Mann. Und egal, was Gaddafi sagt, mein Gott ist immer noch größer. Und er weiß, die Despoten zu stürzen. Er weiß, sie zu Fall zu bringen. Er weiß, und er sagt, bis hier werden sich deine stolzen Wellen legen. Und das ist, was Gott auch immer wieder dem Einzelnen sagt, auch seinem Volk sagt. Das ist der, was er unserer Kirche sagt. Er sagt, es ist genug mit deinem Stolz und mit deiner Überheblichkeit und mit deiner Gottlosigkeit, womit du gegen Gott antrittst. Hier ist jetzt zu Ende. Hier werden sich jetzt deine stolzen Wellen legen. Es gibt irgendwo mal, wo Gott sagt, jetzt ist ein Punkt. Wir sagen, warum greift Gott nicht früher ein? Paulus erklärt es uns sehr gut. Weißt du denn nicht, dass Gott so gütig ist, aus dem einzigen Grund, damit du Gelegenheit zur Umkehr bekommst? Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Deshalb ist er geduldig. Was sagte mir die Tage ein Mann, wieso kommt und schlägt Gott nicht da alles kurz und klein? Dann habe ich diesen Mann gefragt, ich sage, wie sieht denn ihr Leben aus? Ist ihr Leben geordnet? Ist ihr Leben in einem guten Zustand? Sind Sie ein gottesfürchtiger Mensch? Ja, das bin ich nicht. Dann frage ich mich, sage ich, wieso schlägt er bei Ihnen nicht zu? Wieso schlägt er bei Ihnen nicht zu? Warum schlägt er nicht zu? Warum soll er Sie nicht fertig machen? Er soll die Welt fertig machen und Sie sollen weiterleben, wie Sie wollen, gottlos? Warum? Weil er gütig ist, weil er will, dass Sie umkehren, weil er will, dass Sie eine Chance zum Leben haben, weil er will, dass Sie eine Chance zum ewigen Leben haben. Deshalb schlägt er nicht zu. Deshalb hat er Mitleid und er ist geduldig von großer Güte. Wenn wir das uns so alles anschauen, ich mache mal einen Sprung bis in die Offenbarung hinein. Da ist die Öffnung des sechsten Siegels. Ich sagte bereits, das ist noch kein Gericht, was da jetzt kommt. Entschuldigung, das vierte Siegel. Lass mich mal gucken. Genau. Die ersten, genau. Des vierten Siegels. In Offenbarung, Kapitel 6, die Verse 6, 7 und 8. Ich hörte etwas, was eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen war, die sagte: Ein Maß Weizen für einen Denar. Also ein Maß Weizen für einen Denar. Ein Denar ist ein Tageslohn damals gewesen. Das heißt Teuerung. Das heißt, Menschen haben nicht mehr genug zu essen. Wir sehen es auch jetzt in Japan. Heute in den Nachrichten wurde gesagt, die Versorgung liegt total am Boden. Sowohl was die Nahrungsmittel angeht, als auch das Trinken. Und ich will hinterher uns auch eine Gelegenheit geben, einfach auch, dass wir als Gemeinde, die wir heute sind, einfach nochmal ein Opfer sammeln für alle, die das wollen, für Japan. Weil unsere Brüder und Schwestern, die dort sind, sie sind in großer Not und sie brauchen unsere Hilfe. Und wir werden über AVC, an AVC weitergeben, diese Spenden. Wir haben das gestern auch in der Citykirche Michelstadt gemacht. Wir werden das auch heute dann hier tun. Wer immer sagt, ich möchte den Menschen und auch vor allem unseren Brüdern und Schwestern in Japan helfen, dass wir da hinterher etwas zusammenlegen, auch für Sie. AVC, für alle, die sich näher informieren wollen, ihr könnt dort auf unsere Internetseite gehen unter Weblinks. Dann ist ja dieses Menü, das wir haben, links, dann Weblinks. Unter Weblinks AVC anklicken, unter News. Unter News, da seht ihr auch ein paar Hinweise. Auf jeden Fall werden wir dort mithelfen. Auch unser Kirchenverband, der BFP, ist dabei zu sammeln und Spenden zu sammeln, um dort in dieser Notsituation zu helfen. In Offenbarung, Kapitel 6, Vers 6, und im Öl und im Wein. Okay, lass mal Vers 7. Und als das vierte Siegel, als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich eine Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Tod ist eine Person, sein Geist. Und der Hades, das Totenreich, folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, Krieg, mit Hunger, Hungersnot, mit Tod, wahrscheinlich Seuchen, und mit wilden Tieren. Das haben wir noch nicht erlebt. Das allerdings steht dieser Erde bevor. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Wie viele Bewohner hat die Erde zurzeit? Etwas über 6 Milliarden? Im Oktober waren es 7. Im Oktober werden es 7, laut Statistik. Jetzt rechnet ihr aus, ein Viertel davon. Na, rechnet mal schnell, ihr Rechner. Knapp 2. Das heißt, wenn das vierte Siegel geöffnet wird und etwas ist sicher, dieses vierte Siegel wird geöffnet werden. Und bei diesem Öffnen des vierten Siegels werden fast 2 Milliarden Menschen auf dieser Erde sterben. Wir hatten Probleme in Indonesien mit dem Tsunami mit den über 200.000 Menschen. Und Japan hat Probleme, obwohl das ja noch sich, was die Toten angeht, in Grenzen behält. Aber wir müssen wissen, die Apokalypse kommt, das Ende kommt und es kommt auch ein Gericht über diese Welt. Wenn das vierte Siegel geöffnet wird und dafür kann man uns verdammen, verfluchen, töten, man kann sämtliche Bibeln dieser Erde verbrennen, man kann alle Online-Bibeln dieser Welt löschen. Es ist für immer, Gott sagt, mein Wort, sagt Jesus, ist festgeschrieben im Himmel. Für uns auf der Erde wurde es geschrieben, damit wir es nachlesen können. Aber du musst wissen, es werden etwa bei der Öffnung des vierten Siegels werden 2 Milliarden Menschen dieser Erde sterben. Und wir sehen hier auch, da heißt es, durch Schwert, durch Krieg, Hungersnöte, Tod, wilde Tiere, wie auch immer das sein wird, Tiere, die Menschen angreifen, das ist, was kommen wird. Wir dürfen unsere Augen vor diesen Dingen nicht verschließen. Wenn wir glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, dass das stimmt, was da geschrieben steht, dann kannst du und musst du auch glauben, was hier steht. Es werden tatsächlich ein Viertel der Erdbewohner bei der Eröffnung des vierten Siegels sterben. Das ist Fakt. Du musst dir vorstellen, 2 Milliarden Menschen sterben. Wie groß das Chaos ist. Übrigens sind wir zu der Zeit noch auf der Erde. Die Entrückung hat dann noch nicht stattgefunden. Die Entrückung kommt erst in den Bereich des siebten Siegels, wo die Posaunen geöffnet sind. Und deshalb müssen wir uns wappnen. Wir müssen unseren Glauben ernst nehmen. Wir müssen jetzt in den guten Zeiten, müssen wir unsere Beziehung zu Jesus festigen. Denn wir werden diese Dinge sonst nicht überleben oder ertragen können. Und es gibt keine Schönfärberei. Jemand mag mich bezichtigen, dass ich ein Schwarzmaler bin. Glaube mir, ich bin kein Schwarzmaler. Ich sehe, was jetzt an Leid geschieht. Und ich weiß, wie viele Tränen es mich kostet, wenn ich die Nöte dieser Menschen sehe und wie ich weine. Tränen kosten. Aber es schmerzt ins Herz, weil du weißt, sie gehen gottlos zugrunde in die Hölle ohne einen Jesus. Aber diese 2 Milliarden werden kommen. Bei dem Eröffnen des 7. Siegels und dann mit der Eröffnung des siebten Siegels kommen dann die Posaunengerichte. Und diese Posaunengerichte, von da an setzen die Gerichte Gottes ein. Das ist aber der Zeitpunkt, wo wir verschwunden sind. Weil die Bibel sagt uns, und Jesus erklärt es uns, er sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen werden leben, gottlos und so weiter und so fort. Aber dann sagt Joel in der Verheißung der Ausgießung des Heiligen Geistes, er sagt, dass das kommen wird, der Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird, das zu Pfingsten geschah. Und seitdem ist der Heilige Geist auf dieser Erde. Jeder Mensch, der zu Christus kommt, kann den Heiligen Geist empfangen. Aber es heißt, dass auch der Tag des Zorns, der Tag der Rache kommen wird. Um es kurz zu machen, ich habe mich intensiv damit befasst und will das einfach nur mal so reinbringen. Wir werden uns das sicherlich auch noch mal näher irgendwann anschauen. Aber in der Bibel ist es so, als Noah in die Arche ging und Gott die Tür schloss, war die Zeit der Gnade vorbei. Von da an konnten keiner mehr, der auf der Erde war, gerettet werden. Sie gingen alle unter. Und wir sehen in 1. Petrus 3, als Jesus starb für unsere Sünden, dann ging er in dieses Totenreich, wo diese ganzen Menschen auch mit drin im Totenreich sind und auf das ewige Gericht warten. 1. Petrus 3 schildert uns das. So, jetzt sagt Jesus, wie in den Tagen Noahs wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Das heißt, Jesus wird kommen, die Gemeinde wird entrückt werden und in dem Moment, wenn die Gemeinde entrückt wird, ist die Rettungsarche, ist die Zeit der Gnade vorbei. Dann ist das Zeitraum der Gnade vorbei. Das ist genau wie bei Noah, die Arche war zu, das Chaos kam, das Desaster kam und jetzt gab es keine Chance mehr zur Rettung. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wird so sein, ich werde kommen, ich werde die Meinen zu mir nehmen, sie werden hingerückt, sagt Paulus, zu Jesus in den Wolken. In dem Moment, was sagt Offenbarung, die Stimme des Bräutigams, nämlich Jesu, und der Braut, der Gemeinde, wird man nicht mehr hören. Warum? Weil bei der Entrückung der Bräutigam, Jesus und die Gemeinde und der Heilige Geist von der Erde verschwunden sind. Sie sind nicht mehr da. Sie gibt es nicht mehr auf der Erde. Und dann beginnt, in der Bibel wird er bezeichnet von den Propheten als Tag des Zorns, Tag des Herrn, Tag der Rache. Oder auch Tag seines großen Zorns. An dem Tag, wenn die Gemeinde entrückt wird, wir sehen in der Offenbarung, dann ist noch eine Zeit kurzer Stille, wo in der geistlichen Welt Engel Positionen nochmal verstärken oder neu einnehmen. Aber dann beginnen die Posaunengerichte. Aber da gibt es keine Gemeinde Jesu mehr auf der Erde, sie ist verschwunden. Und wir müssen uns wirklich nicht in diesen Irrtum flüchten, dass wir sagen hier, wenn wir schon irgendwie gut sind, wird es schon werden. Oder wenn wir auch denken an Israel, bevor dieser Tag des Zorns anbricht, lies es nach in der Offenbarung, bevor dieser Tag des Gerichts anbricht, sagt Gott, stopp, versiegelt mir die 144.000. Was die Zeugen Jehova da machen, ist absoluter Quatsch. Das ist nicht in der Bibel. Weil in der Bibel steht geschrieben, das betrifft das Volk Israel. Bei der Entrückung werden alle messianischen Juden, die Jesus lieb haben, mit entrückt werden. Warum? Weil sie zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Alle, die zu Jesus kommen und seine Erscheinung lieb haben, sagt Paulus, die werden entrückt werden dem Herrn entgegen. So, aber Israel als Nation lebt noch zu der Zeit. Aber dann nennt die Bibel etwas, sie nennt es die Drangsalzeit. Sie nennt es die große Drangsal Israels. Und da werden 144.000, und wir sehen 12.000 aus dem Stamm Ruben, 12 aus dem Stamm Dan, wenn wir sagen, wir wissen nicht mehr, wer gehört zu welchem Stamm. Gott weiß es. Und der Gott sagt zu dem Engel, geh und versiegle aus jedem Stamm Israels 12.000 Personen. Diese 144.000 Menschen sind die einzigen, die die Garantie haben, diese Trübsalzeit mit den Posaunengerichten und den Zornschalengerichten zu überleben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Israel, das jetzt da in seinen Grenzen lebt, und wir müssen uns nichts vormachen, fast das ganze Volk wird ausgelöscht werden. Denn es gibt nur eine Garantie des Überlebens, und das sind die 144.000. Und ich bin ein Freund Israels und ich bete für Israel und wir spenden für Israel und wir segnen Israel. Wir sind für Israel, aber dieses verschließt mir nicht meine Augen vor biblischen Tatsachen, dass diese in dieser Endzeit, da steht nämlich etwas geschrieben in der Bibel, dass Gott, wenn die Entrückung gewesen ist und die Gemeinde, die messianischen Gläubigen, die bis dahin ja entrückt worden sind, die zur Gemeinde mit entrückt worden sind, aber die anderen Juden haben wie jeder Mensch auf dieser Erde Christus abgelehnt. Und dann sagt die Bibel, in dieser Zeit, dieser großen Drangsal, da wird Gott ganz besonders sein Volk richten. Er wird Israel richten, da geht es nicht mehr um die Gemeinde, weil sie ist weg. Er wird die Nationen richten in dieser Endzeit und er wird Israel richten. Und es heißt, es wird eine kleine Schar übrig bleiben. Wie gesagt, die Schrift erklärt uns, 144.000 von diesen Millionen haben die Garantie des Überlebens. Ich denke, es werden mehr sein. Ich wünsche, es wären mehr. Ich hoffe, es wären mehr. Aber dann, nach diesem Gericht, das Gott über die Völker hat und nach diesem Gericht, das Gott über Israel hat, dann wird Jesus kommen. Nachdem die Hochzeit des Lammes gewesen ist und er wird kommen auf den Ölberg. Und dann wird er seinen Fuß auf den Ölberg setzen, nach diesem ganzen Posaunen- und Zornschalengerichten. Und dann wird der Ölberg sich spalten, es wird massive Erdbewegungen geben. Und dann heißt es, und dann werden die, die da noch übrig sind, Israel, die diese Katastrophe, die dieses Gericht Gottes überlebt haben, dieses Volk Israel wird als Kollektiv, als Nation ihn annehmen, wie viele auch immer übrig bleiben. Das ist biblischer Fakt. Das ist biblische Tatsache. Und das könnt ihr nachlesen, auch in dem Buch, geschrieben von einem Juden, Marvin Rosenthal, der gläubiger Christ ist. Was glauben Sie über die Wiederkunft Jesu Christi? Ich denke, es gibt vielleicht irgendwo noch Angebote auf dem Markt, aber wir haben das Buch soweit aufgekauft. Man kann es also auch bei uns beziehen oder in unseren Bücherstuben bekommen. Was glauben Sie über die Wiederkunft Jesu Christi? Und er zeigt ganz klar auf, als Jude, und sagt, das steht meinem Volk bevor. Und da dürfen wir nicht die Augen vor verschließen. Wenn, wir haben gesagt, dass bei der Öffnung des vierten Siegels, dass da diese ein Viertel der Menschheit sterben wird. Dann kommen die Gerichte, die Posaunengerichte. Dann gehen wir in Offenbarung 9. Wie gesagt, dann ist die Gemeinde Jesu nicht mehr da. Dann sind wir schon bei Jesus. Da ist sie nicht mehr da. Bei den Posaunengerichten, die sechste Posaune, Offenbarung 9. Ab Vers 15 bis 21. Und die vier Engel wurden losgelassen, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschheit zu töten. Also gehen wir davon aus, dass noch 4 Milliarden Menschen zu der Zeit auf der Erde leben. 4 Milliarden. Und jetzt, bei diesen Posaunengerichten, stirbt nochmal ein Drittel der Menschheit. Wie viel sind das? 1,333. So. Also hier, und die vier Engel wurden losgelassen, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschheit zu töten. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 2 mal 10.000 und 10.000, ich hörte ihre Zahl. Und ich sah im Gesicht die Rosse und die, welche auf ihnen saßen, sie hatten feurige, hyazinthfarbene, schwefelgelbe Panzer und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen drei Plagen, also Feuer, Rauch und Schwefel, haben wir gar nicht. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Also nochmal 1,3. Es bleiben also dann übrig 2,7 Milliarden Menschen. Das heißt, bis zu diesem Gericht der Posaunen ist ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung tot. Durch Katastrophen, durch Kriege und durch Gericht. Und diese Welt soll sich nicht täuschen. Sie soll das nicht arglos hinnehmen. Denn diese Welt wird gerichtet werden. Petrus sagt, es wird Feuer über sie hergehen. Sie wird im Feuer verbrannt werden. Da ist eine nukleare Katastrophe, wie wir sie jetzt befürchten, von Japan, ist für die Welt, für die Menschheit Peanuts dagegen, was da kommt. Obwohl es große Leid und Schmerz ist. Und ich sage sich ein, und von diesen Plagen wurden der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn die Macht der Rosse ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe und mit ihnen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen der Menschen, und das ist das Erschreckende, die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Nicht mehr anzubeten die Dämonen, und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch laufen können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, nicht Buße von ihren Zaubereien, nicht Buße von ihrem Unzucht, Podaia, also das heißt alles, aller Geschlechtsverkehr, der außerhalb ehelicher, von Gott ehelicher Seite gesetzt wird, noch von ihren Diebstählen. Ich möchte uns hier auch ein bisschen den Zahn ziehen, dass wir sagen, wir hören immer wieder von Christen, oh, wenn Katastrophen kommen, dann werden sich die Menschen bekehren. Dann wird es eine Riesenerweckung geben. Ich glaube das nicht. Als der Tsunami über Indonesien fegte, haben wir Riesenerweckungen da erlebt durch diese Situation? Nein, die Menschen haben weiter Buße getan. Wenn die Zeitungen schreiben, Japan nicht Buße getan. Die Menschen haben weiter nicht Buße getan. Wenn die Zeitungen schreiben, Japan betet, dann ist es klar. Sie sind der Großteil Shintoisten und so weiter. Sie beten weiter in ihrem Ahnenkult. Aber sie beten nicht an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Die Deutschen in all diesen Katastrophen, sie beten nicht an, sondern sie sind weiter in Esoterik, in Unmoral, in Götzendienst, in heiligen Kultanbetungen und dergleichen. Die Menschen tun nicht Buße. Und es ist erstaunlich, was die Offenbarung sagt. Und immer wieder, die Menschen taten nicht Buße. An einer Stelle steht geschrieben, bevor sie Buße tun würden, würden sie sich lieber ihre Zunge zerbeißen, aber sie würden nicht bekennen, dass sie sich vor Gott beugen. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Und wir müssen unsere Augen aufmerksam machen. Wir müssen realitätsbewusst durch diese Welt gehen. Auch in unseren Bemühungen von Evangelisation und Hineinführen von Menschen in das Königreich Gottes. Wir wollen nicht als Illusionisten gehen. Und weißt du, ich habe mit Marita mich gestern und heute noch einmal unterhalten darüber. Weißt du, es ist ja so eine Traumtänzerei in der ganzen westlichen Welt. Es ist ganz klar, von einem warmen Sofa oder von einem gewärmten Gemeindesaal aus zu prophezeien, oh, die Riesenerweckung kommt. Und das wird geschehen. Und oh, und es werden Tausende werden in die Gemeindehäuser kommen. Ich will dir mal sagen, ich will das mal sehen. Erstmal will ich das sehen. Aber weißt du, wenn es so ist, dann will ich bereit sein, auch das aufzufangen. Aber die andere Seite, wenn wir hergehen und Dinge der Vergangenheit anschauen, Brownsville, Pensacola, wenn in diesen Monaten oder dieser Zeit, in der dort die Erweckung war, da sind dort Millionen von Menschen gewesen, ein paar Millionen Menschen gewesen. Die sind in die Gottesdienste gekommen, sie sind aus der ganzen Welt dorthin geflogen. Aber ich frage mich, hat all diese Fliegerei und das gemütliche Sitzen in diesen Events, hat das Einfluss darauf gehabt, dass unsere Welt verändert wurde? Wo sind denn die Leute, die ihren Kopf hingehalten haben, gesagt, noch ein bisschen Salbung holen und dort noch ein bisschen Salbung holen und da hole ich mir noch eine Salbung? damit ich diese Salbung jetzt in meine Nation bringe, wo ist es denn geblieben? Wo ist es denn gewesen? Ich hinterfrage das mal einfach so. Das ist nämlich so auch so eine Art Traumtänzerei unter Gottes Volk. Wenn die Erweckung kommt, und jetzt stell dir mal vor, hier in unserer Citykirche Darmstadt, jetzt stell dir mal vor, jeden Abend, und ich nenne es mal so, überfallen uns hunderte gottsuchender Menschen. Was wollen wir dann machen? Weißt du, was das für dich und mich bedeutet? Du wirst keinen Schlaf mehr haben. Du wirst keine Ruhe mehr haben. Du musst logistisch einiges auf die Beine stellen. Du musst dich um Nöte kümmern. Leute, die hier vielleicht Tag und Nacht weinen und schreien. Du kannst sie nicht alleine lassen. Wir sagen, ja, oh, wenn die Hunderte kommen. Ja, es ist gut, wenn sie kommen. Aber das heißt, du und ich, wir haben dann unser ruhiges Leben verändert. Das heißt, dass manche von euch sagen, jetzt kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben, ich muss mein Studium beenden, denn ich muss mich um die, die in die Gemeinde kommen und gerettet werden wollen, kümmern. Ich muss mich um die kümmern, die Gott suchen. Würden wir das alles aufgeben, mein Studium, mein Beruf, mein Job, und würden wir von der Hand in den Mund leben und sagen, weil Erweckung da ist? Ich glaube, dass es nicht geschehen wird, sondern man würde wieder gucken, da sind die Pastoren und die Gemeindevorsteher, ihr müsst das irgendwie managen. Und glaube mir, auf so eine Erweckung habe ich keinen Bock. Hallo? Ich sagte es. Aber weißt du, worauf ich Bock habe? Weißt du, was ich als Erweckung bezeichne? Wenn jeder von uns, es kommen ungefähr in unsere Gemeinde 120 Menschen, wenn jeder dieser 120 Menschen sich entscheidet, innerhalb eines Jahres werde ich wenigstens eine einzige Person zu Jesus führen. Ich werde dafür beten, ich werde dafür fasten, ich werde dafür kämpfen, ich werde dafür evangelisieren, ich werde meine Zeit dafür opfern, was immer es nötig ist. Nur einen einzigen Menschen, 120 Besucher in einer Gemeinde, und jeder sagt, innerhalb des einen Jahres, keine Massen, jeder von uns, eine einzige Person will ich zu Christus führen. Das heißt, wir hätten 240 in einem Jahr. Und weißt du, was alle Welt sagen würde? Erweckung. Ja, warum? Weil das Volk Gottes endlich erweckt ist und aufgewacht ist. Wir glauben, dass die Welt untergeht, dass die Welt zur Hölle geht. Wir glauben, dass die Menschen ohne Christus verloren gehen. Dann frage ich mich, warum kümmern wir uns denn nicht um die, die zur Hölle gehen? Und ich sage dir, gewinne einen einzigen Menschen innerhalb von 12 Monaten zu Jesus. Einen einzigen Menschen. Einen, nur einen. Jeder von uns. Und die Gemeinde hat sich verdoppelt. Und im zweiten Jahr, wir tun das Gleiche, jeder nur einen Menschen zu Christus, und das sind 480. Und wir sagen im nächsten Jahr, jeder nur einen zu Christus, 480, und wir haben 960. Verstehst du? Das verstehe ich unter Erweckung. Alles andere ist träumen, schäumen, Halleluja, eine Salbung erhaschen, wohin fliegen, es kostet mich ja nur ein paar Euro. Ich gehe hin und halte meinen Kopf hin und lass mir eine Hand auflegen und sage, Halleluja, und ich bin umgefallen, ich habe gezappelt und ich habe gezittert. Und was nützt es? Hat dein Zappeln und Zittern, hat das die Welt verändert? Nein, es ist eher mal oft abstoßend gewesen, abtörnend gewesen für die Welt um uns herum. Das sind doch die Realitäten. Von Erweckung spreche ich, einer, wenigstens jeder Einzelne, einen einzigen zu Jesus. Und weißt du, das verändert die Welt. Und das verändert die Welt. Und ich sage es euch im Internet, das verändert deine Welt in der Gemeinde, in der du bist. Hör auf zu schauen auf deinen Pastor und deine Ältesten, dass sie Dinge machen sollen. Ich sage dir, entschuldige, dass ich so frei bin, aber ich sage dir, mein Bruder, meine Schwester, beweg deinen Hintern von deinem Sessel und gewinne in diesem Jahr wenigstens eine einzige Person für Christus und du erlebst Erweckung. Denn wenn 120 Leute in unserem Umfeld auf einmal zu Christus kommen. Weißt du, was das für Auswirkungen hat auf all die ungläubigen Familienangehörigen, Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen? Der ist Christ geworden und der ist Christ geworden und der ist Christ geworden, der ist Christ geworden. Das ist Erweckung. Alles andere ist Schaumschlägerei, Traumtänzerei. Das ist der Punkt, den wir angehen müssen. Und ich muss sagen, dieses Gericht kommt. Und trotzdem möchte ich es abschließen mit einem guten Ausgang, lass es mich so sagen, Ausgang, Appell für uns. Einen guten Ausgang. Marita hat mir das gestern Morgen vorgelesen. Als ich dann an den Frühstückstisch kam und dann las sie das. Da habe ich gesagt, schön. Sie hat gesagt, Herbert, das finde ich so toll. Hast du diese PowerPoint, Kerstin, diese zwei? Schmeiß sie uns mal an die Wand. Wir hatten doch dieses mit der Stiftshütte. Das Bild davor. Und wir hatten das mit der Stiftshütte. Wir haben gesagt, hier, wir haben den Vorhof gehabt, Brandopferaltar und so weiter, das Becken. Dann ins Heilige, erster Vorhang durch und dann ins Allerheiligste, der zweite Vorhang. Macht das nächste, die nächste Folie. Und dann haben wir gesagt, dieser zweite Vorhang, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Teile. Der Weg zum Gnadenstuhl ist frei. Und Hebräer 4,16 sagt, wir können jetzt mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade eintreten. Weil, und dann haben wir auch von Römer und so festgestellt, der Gnadenstuhl, da ist keine Kiste mehr, keine Holzkiste, sage ich jetzt mal, oder Goldkiste, wie auch immer, keine Cherubim aus Gold mehr, die da einen Deckel machen, sondern die Schrift sagt, Jesus Christus ist von uns gemacht von Gott zum Gnadenstuhl. Oder auch steht, das sagt das Neue Testament, er ist dieser Sühnedeckel. Also dieser Gnadenstuhl, dieser Sühnedeckel ist eine Person. Und nun lass uns mal lesen, Hebräer, Kapitel 6. Sehr schöner Vers. Gut, wenn man verheiratet ist und sowas vorgelesen bekommt. Auch wenn man es ja schon kennt. Aber es ist gut, sich dieser Dinge zu erinnern. Denn Menschen, Vers 16 bis 20, denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Das heißt, wenn jemand einen Eid schwört, ist der Streit vorbei, der Eid gilt. So ist es jetzt. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Damit ihr durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. So, was sagt er hier? Ich fasse es zusammen, ihr müsst eigentlich den Zusammenhang lesen. Es gibt zwei Zeugen oder zwei unumstößliche Tatsachen, wie es hier heißt. Die eine Tatsache ist, Gott hat in seinem Wort geschrieben, dass er uns den Erlöser gegeben hat und dass wir zu Jesus kommen und dass wir durch Jesus zusammen Abrahams werden. Und dadurch, dass wir zu Christus gehören, haben wir in der Bibel im Wort verbürgt, wir gehören zu ihm und wir haben ewiges Leben. Und das würde eigentlich genügen. Das würde genügen. Weil Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Aber Gott sagt, ich will jedem Zweifler die Argumente wegnehmen und deshalb schwöre ich bei mir, bei meinem Leben einen Eid. Ich schwöre, dass das, was im Wort geschrieben steht, ich schwöre bei mir selbst, das ist für ewig Wahrheit. Und davon sagt der Hebräerbrief, so hat Gott sich doppelt verbürgt. Er hat sich verbürgt zum einen und sagt, ich habe es euch schon geschrieben. Mein Wort werde ich nie umstoßen. Es ist die Wahrheit. Was ich verheißen habe, habe ich verheißen. Und ihr könnt euch darauf verlassen. Aber wenn du sagst, wer weiß, vielleicht geht die Bibel verloren, dann sagt Gott, dann schwöre ich in alle Ewigkeit. Und dann hat Gott geschworen, ich schwöre, dass das so ist. Und die Bibel sagt, diese Errettung, die wir haben, bist du errettet durch Christus? Und du im Internet, der du mir zuhörst. Die Errettung, diese Errettung, die wir durch Christus bekommen haben. Er sagt, die haben wir ergriffen, wie ein Seil. Wir fassen sie an. Wir sagen, hier, da halte ich mich fest. Und der Sturm tobt und die Wellen treiben mich umher. Und es ist Ärger in der Welt. Es ist Verfolgung in der Welt. Es ist Druck und es ist Schwierigkeiten. Aber ich bin fest. Ich habe zugegriffen dieser Verheißung. Ich halte mich an dieser Verheißung. Ich gehöre zu Christus. Christus gehört zu mir. Ich werde nicht verloren gehen in Ewigkeit. Ich halte mich fest. Und dann sagt die Bibel etwas ganz Schönes hier. Und das ist ein Anker für unsere Seele. Lies mal. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Und wo ist der Innere des Vorhangs? Wohin Jesus, der Vorläufer, für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Da, wo der Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging und das Opfer darbrachte, das Blut und den Rauch von diesem Räucheraltar. Dieser Priester, der dort reinging, es heißt, Jesus, sagt der Hebräerbrief, ist einmal dort reingegangen. Und wir wissen, dass dieser Erlöser Jesus, der ist jetzt da, wo der zweite Vorhang früher war, der ja zerrissen ist und weg ist. Er ist mein Gnadenstuhl. Und ich weiß, er hat mir verbürgt meine Rettung. Er hat mir verbürgt, dass ich nicht umkommen werde in Ewigkeit. Er hat mir verbürgt, ich werde dich durchtragen durch Not, durch Elend, durch Katastrophen. Ich werde dich niemals verlassen, noch dich aufgeben. Und wenn atomare Katastrophen kommen, ich werde bei dir sein. Fürchte dich nicht, halte dich zu mir. Und wir gehen her und wir sagen, diese Zuversicht, diese Hoffnung, das Wort Hoffnung ist Elpis. Das ist nicht, ich hoffe, es wird sein. Ich habe es schon mal erklärt. Glaube ist jetzt. Glaube ist, ich weiß, wenn ich das jetzt tue, geschieht es jetzt. Aber die Hoffnung ist in der Bibel wie Glaube. Glaube, ich glaube an die Wiederkunft Jesu. Das nennt die Bibel Hoffnung. Wir nennen das Glauben. Aber die Bibel nennt es Elpis, Hoffnung. Die Hoffnung, ich glaube, glauben wir, dass wir von den Toten auferweckt werden? Ja, das glauben wir. Die Bibel nennt das Hoffnung. Das heißt, diese Hoffnung, oder auf unseren deutschen Begriff, diese Hoffnung, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich habe zugegriffen. Ich halte mich an ihm fest. Ich lasse mich von ihm nicht losreißen. Ich werde nicht von seiner Seite weichen. Egal, wie man mich prügelt, egal, was man mir antut. Ich halte an meinem Erlöser fest. Und ich weiß, meine Augen werden ihn sehen. Und dieser Anker, er ist im Allerheiligsten festgemacht. Im Allerheiligsten, nämlich direkt am Gnadenstuhl, direkt am Jesus. Und dann, wenn die Seele kommt, das ist ein Hoffnungsanker für unsere Seele. Wenn unsere Seele sagt, oh, werde ich nicht untergehen, dann sagt es, dann ruft es aus dem Allerheiligsten zu. Nein, dein Anker ist hier im Allerheiligsten fest. Du bist hier verankert. Du kannst nicht loskommen, du kannst nicht wegkommen. Das wird dich nicht wegspülen. Es zeigt uns aber auch diese Intimität, die wir mit Jesus haben. Wir können es uns, lass es mich doch wirklich mal so sagen, wir können es uns nicht erlauben, im Vorhof stecken zu bleiben. Wir können es uns nicht erlauben, im Heiligen zu bleiben. Nein, wir müssen, wir haben ja von dem Buch von Derek Prince, das wir gelesen haben, in Gottes Gegenwart eintreten. Der Vorhof für die Leiblichkeit, das Heilige für unsere Seele und das Allerheiligste für den Geist. Das heißt, wir müssen Menschen sein, die in Geist und Wahrheit dem Herrn anbeten und in Geist und Wahrheit ihm nachfolgen. Und wir sagen, ich weiß, ich bin verankert im Allerheiligsten. Mein Anker ist festgemacht an dem Gnadenstuhl. Verstehst du? Da kann es rütteln. Solange du deinen Glauben festhältst, solange du deine Hoffnung an Jesus festhältst, solange du, da kann es toben, da kann es stürmen, da kann es dich hin und her wälzen, da kannst du deinen Job verlieren und deine Wohnung verlieren. Aber solange du weißt, mein Jesus lässt mich nicht, er hält mich, er hält mich, er hält mich, da wird es vielleicht manchmal kreuz und quer in deinem Leben gehen. Aber du weißt eins, man wird mich nicht davon wegkriegen. Ich bleibe verankert. Ich bleibe verankert. Und das müssen wir festmachen. Unsere Seele in sich hat nicht diesen Halt. Deshalb müssen wir in das Allerheiligste, was wir auch aus dem Buch hatten, wir müssen wirklich Menschen sein, wo wir sagen, ich will nicht nur in Gefühlsduselei Gott nachfolgen. Ich will mit meinem Geist, mit meinem ganzen inneren Menschen, will ich festmachen, dass ich zu Gott gehöre. Ich will festmachen, weil meine Gefühle sagen, ach, du bist nicht erlöst, dann sage ich, es ist die Lüge, ich bin erlöst. Wenn meine Gefühle sagen, wer weiß, ob du auferstehen wirst, dann sagst du, ich gehöre zu ihm, ich werde auferstehen. Und wenn deine Gedanken kommen und deine Emotionen kommen und sagen, ich weiß nicht, ob du diese Situation überwinden wirst, dann sagst du, ich werde überwinden, weil ich auf dem Felsen stehe und ich bin verankert im Allerheiligsten. Wir werden dort nicht weggeholt werden, nicht weggerissen werden, wenn wir an dieser Hoffnung festhalten. Und wir müssen sie festhalten, wie ein Seil, an dem der Anker befestigt ist. Und die Bibel sagt, das ist dein Anker und der ist bei Jesus verankert. Und wir halten uns fest, egal wie es zieht, egal wie es zerrt, egal was in unserem Leben los ist, wir halten es fest. Halleluja. Das halten wir fest. Und dann werden wir auch durch die Zeiten durchgehen, die kommen. Es werden schlimme Zeiten kommen. Machen wir uns nichts vor. Ich gehöre nicht zu den Schönfärbern. Und das wird schon irgendwie werden, Geschwister. Nein, nein, nein. Weil die Bibel lehrt mich, dass ich als verantwortlicher Leiter klar machen muss, was auf dich zukommt. Welche Gefahren auch auf uns lauern.
Ein kluger Kapitän sagt nicht, ach, wird schon gut gehen, wir segeln über die Meere und wenn wir zu nah ans Ufer kommen, wird schon werden. Nein, dann knallt es irgendwann. Wir müssen ganz klar Kurs nehmen und sicher fahren, gerade fahren. Aber eins ist mir wichtig. Ich habe gesprochen über das, was auf die Erde zukommt. Und das Gericht wird kommen. Unausweichlich. Unausweichlich. Und nach dem tausendjährigen Reich wird sogar diese Erde vernichtet, sagt die Bibel. Und Gott schafft eine neue für sein Volk. Das wird geschehen. Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und dann sah ich eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und dann sagt er, aber es wird nicht hineinkommen auf diese Erde, die Gräuel getan haben, die Unzucht in Unzucht gelebt haben. Es werden nicht die Lügner hineinkommen, es werden nicht die Verzagten hineinkommen. All das wird nicht hineinkommen, weil es ist eine Erde für das Volk Gottes, für die, die ihren Anker festgemacht haben. Mach deinen Anker fest. Ich bitte dich heute Abend, mache deinen Anker fest. Denn die Zeiten, auf die wir zusteuern, werden eng sein manchmal. Wir werden viel Freude erleben, wir werden viel Spaß erleben, aber wir werden auch manches Mal Bedrängnis erleben. Und wenn wir dann aus einer Bedrängnis herausgekommen sind, dann werden wir uns wieder freuen. Und dann wird die nächste Bedrängnis kommen und dann werden wir vielleicht traurig sein und wieder bekümmert sein. Aber wenn die vorbei ist, dann werden wir uns wieder freuen. Also es wird sich vielleicht manchmal abwechseln, wie es auch jetzt oft im Leben ist. Mal hast du Trauer und mal hast du Freude. Mal bist du ein bisschen bekümmert und mal bist du oben auf. Aber da wird es massiver sein. Aber mach deinen Anker fest. Mach dein Heil in Jesus fest. Du musst wissen, ich gehöre zu Jesus und er gehört zu mir. Du musst wissen, Gott hat geschworen, du gehörst zu mir, wenn du zu meinem Sohn Jesus gehörst. Er hat's geschworen. Er hat's geschworen. Er hat's geschworen. Und Gott kann nicht lügen. Wenn Gott schwört, dann heißt es, ich möge vernichtet werden, wenn das nicht eingehalten wird. Verstehst du? Das ist, was Gott sagt. Und das ist mein Vater und das ist dein Vater. Amen. So, lass es Revue passieren. Ich habe ein paar Punkte, Katastrophenpunkte, wenn du willst, habe ich heute Abend dir aufgezeigt. Ein paar Katastrophenpunkte. Aber das dabei stehen zu lassen, wäre schlecht gewesen. Ich will, dass du eins festmachst. Mein Anker ist fest im Allerheiligsten. Zieh dir diesen Vers in Hebräer, zieh dir diesen Abschnitt mal rein. Lies ihn, kau ihn, lutsche ihn. Trinke ihn, esse ihn und sag, oh, mein Anker ist fest im Himmel. Mein Anker ist fest bei Jesus. Mein Anker ist fest am Gnadenstuhl. Mein Anker ist fest bei ihm. Ich werde nicht wanken. Ja, der Wind saust mir um die Ohren. Manches geht nicht so, wie ich es möchte. Aber mein Anker ist fest bei meinem Gott. Amen. Er ist fest bei meinem Gott. Er ist fest bei meinem Gott. Und das sage ich dir im Internet, wo immer du bist, auf der ganzen Welt. Und ich weiß, wir haben Zuhörer auf der ganzen Welt. Und ich ermutige euch, meine Brüder und Schwestern und alle, die ihr noch keine Brüder und Schwestern seid, die auf der Suche seid, ich ermutige dich, nimm Christus in dein Leben auf, indem du ganz einfach zu ihm sagst, Herr Jesus Christus, ich will, dass du mein Herr bist. Ich will dir nachfolgen. Und dann sagst du, komm in mein Leben, Herr Jesus Christus. Komm in mein Leben, wohne in mir, gib mir deinen göttlichen Geist. Mach aus mir eine neue Schöpfung. Ich will dich zu meinem Herrn machen und ich mache dich zu meinem Herrn. Mach ihn zu deinem Herrn. Und dann fängst du an, deinen Anker festzumachen im Allerheiligsten. Und dann wirst du durchgehen durch die Stürme und auch durch die ruhigen Zonen. Du wirst durchgehen, weil Jesus da ist. Weil Jesus da ist. Ich bin an deiner Seite, sagt er, ich werde dich nie verlassen, niemals von dir weichen, ich werde dich niemals aufgeben. Ich stütze dich bei deiner rechten Hand. Das ist mein Jesus. Und das gilt für dich. Das gilt für dich. Wo immer du zuhörst, das gilt für dich. Wo immer du zuhörst, das gilt für dich. Und du musst sagen, anfangen zu sagen, es gilt für mich. Du sag es mal für auch hier im Raum. Sag mal, es gilt für mich. Es gilt für mich, es gilt für mich. Ja, es gilt für mich. Mein Anker ist festgemacht im Himmel. Mein Anker ist festgemacht bei Jesus. Mein Anker ist festgemacht am Gnadenstuhl. Da ist mein Anker festgemacht. Es gilt mir. Halleluja. Amen. Gib Gott einen Applaus. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Wir preisen dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.